Guten Morgen. Wie geht's euch? Hey, wieso lacht ihr? Ich habe noch gar nichts gesagt. Wie geht's euch? Gut? Sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mich total gefreut, auch zu singen, endlich. Auch zu hören, wie die Gemeinde singt. Danke euch zwei fürs Mitnehmen. Es ist für mich eine große Freude und eine große Ehre, hier zu sein, hier zu stehen, Gottes Wort zusammen zu lesen und zu hören auf das, was Gott uns sagen möchte heute Morgen. Wir sind als Familie seit 2017 in Chile. Ich komme ursprünglich aus Chile. Ich bin in Chile geboren und aufgewachsen, wie es schon gesagt wurde. Da ist unsere Familie. Wir haben lang und viel probiert, um das Bild hinzubekommen. Deswegen genießt es bitte. Die Männer vor allem haben eine große Freude, am Weihnachten Bilder zu machen wahrscheinlich. Ihr wisst, wie schön das ist, Bilder zu machen. Da sind wir, Katrin und ich. Dann ist der Noah, der Große von uns. Dann haben wir den Xavi, der ist 6. Und die kleine Mathilde, die ist wach jetzt. Genau. Und im Hintergrund sieht man ein bisschen von Santiago, die Hauptstadt von Chile. Wir sind von der Liebenzeller Mission dahin geschickt. Klar, wir haben auch gesagt, wir wollen unbedingt wieder nach Chile. Wir wollen nach Südamerika. Aber nicht unbedingt, um Gemeinde zu gründen dort, sondern was anders zu machen. Was wir eigentlich in Chile machen, das hört ihr morgen, 19.30 Uhr, wo treffen wir uns? Wo ist es? In Anka. Das herzliche Einladung für alle, was wir eigentlich in Chile machen, warum wir da sind. Da könnt ihr morgen 19.30 Uhr kommen. Es gibt, wenn es geht, ein paar Sachen, typische Sachen von Chile zum Probieren. Kommt mal einfach vorbei und hört, was wir dort machen. Genau. Was die Bibel sagt, ist es genau das, was wir auch mit den Gemeinden in Chile machen. Wir lesen zusammen die Bibel, weil wir haben gemerkt, wenn wir predigen, dann sind die Chilenen total begeistert, ganz schnell begeistert. Und die feiern, die beten, die singen laut und die sind voll dabei. Das Problem ist, am Montag haben die vieles vergessen, fast alles. Die Motivation ist ganz hoch am Sonntag, aber am Montag oder Dienstag oder Mittwoch, es ist nicht mehr alles da. Wie am Sonntag. Deswegen haben wir gemerkt, wir müssen die Gemeinden, die Christen vor Ort begleiten. Wir müssen mitgehen. Es bringt nichts, es bringt nicht viel, wenn wir einfach nur am Sonntag predigen. Und ein Buch, was wir sehr gerne lesen, ist Apostelgeschichte. Für die, die eine Bibel dabei haben, auf dem Handy oder auf Papier, je nachdem, Apostelgeschichte, Kapitel 19. Man hat immer den Eindruck, als Paulus eine neue Gemeinde gegründet hat, war alles irgendwie voll schön, voll groß und es ist viel passiert. Aber es ist nicht wirklich immer der Fall. Der Kapitel 19 vom Apostelgeschichte erklärt uns oder erzählt uns, der Schreiber Lukas, der erklärt, wie die zweite Reise, Missionsreise angefangen hat von Paulus. Und er ist nach Ephesus gegangen. Das ist eine große Stadt, eine Hafenstadt, so wie Hamburg. Da ist alles da gewesen. Dadurch, dass es so viele Menschen von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Ländern, verschiedenen Religionen nach Ephesus kamen, war eine Multikulti-Stadt. Man hat alles gefunden, von allen möglichen Völkern und Sprachen, auch Glaube. Und genau dahin wollte der Paulus, was wir eigentlich, wir als Christen manchmal nicht wollen, oh, wir wollen nicht andere Kulturen, andere Religionen, das vermeiden wir oft. Genau das hat Paulus gemacht. Und da wollte er eine Gemeinde gründen. Am Ende vom ersten Missionsreis war er dort nur kurz, hat versprochen, ich komme irgendwann wieder. Er wusste nicht genau wann, aber am Anfang von der zweiten Missionsreise ist er dahin gegangen. Er hat gepredigt. Leider können wir nicht alles durchlesen. Es ist nur der Anfang von der Predigt. Deswegen lesen wir nicht ganz genau alles durch. Das dürft ihr gerne zu Hause machen. Er hat gepredigt. Und was denkt ihr, was passiert ist? Als er gepredigt hat. Ja, jetzt dürft ihr auch was sagen. Das ist nur eine rhetorische Frage. Was? Ja, das kam nachher. Das ist wirklich passiert. Tatsächlich ist das passiert, aber am Anfang von seiner Predigt, wo er angefangen hat mit der Arbeit oder mit dem Dienst, hat er gemerkt, das sind viele, die nennen sich Jünger Jesu, aber die wussten nicht mal, was der Heilige Geist ist. Ob man das essen kann oder vielleicht so in die Richtung. Die wussten gar nicht. Und Paulus hat sich überlegt, wie kann man Jesus nachfolgen, ohne den Heiligen Geist zu haben? Würde das gehen? Würde es gehen, dass du Jesus nachfolgst, ohne den Heiligen Geist zu haben? Was würde sich in deinem Leben ändern als Christ, wenn der Heilige Geist nicht da wäre? Es ist nicht so, die ganz Frommen sagen, nö, es wird sich alles ändern. Aber oft leben wir als Christen ohne den Heiligen Geist, ohne ihn zu fragen, ohne wirklich zu wissen, wofür ist er da? Und genau so wollten die Menschen am Anfang in der Gemeinde in Ephesus leben, ohne den Heiligen Geist, ohne dass der Heilige Geist in ihnen wirkt, ohne die Rettung, ohne ein Leben als Christ, ohne den Heiligen Geist, ist nur Religion, sind nur Methoden. Man versucht aus eigener Kraft, Jesus nachzufolgen, aber das funktioniert nicht. Und das haben die Menschen vor Ort in Ephesus nicht gemerkt. Aber Paulus hat das schnell gemerkt und er hat für sie gebetet. Die bekamen den Heiligen Geist. Und dann kamen die Juden. Es war gar nicht so einfach, aber es war keine große Gemeinde am Anfang. Manchmal denkt man, als Paulus gepredigt hat, waren tausend von Menschen, haben sich bekehrt. Nee, es waren nur 12. So eine kleine Gemeinschaft, ganz klein. Und dann hat Paulus angefangen, denen zu erklären, was bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und wisst ihr was? Wenn man weiterliest, im Apostelgeschichte 19, es ist viel passiert, sind viele Wunder passiert. Menschen sind gesund geworden. Ich weiß es nicht, aber das ist ziemlich mächtig. Ja. Und das könnte nicht ohne den Heiligen Geist passieren. Menschen sind gesund geworden. Menschen haben alle Bücher von Hexerei und alles Mögliche verkauft oder verbrannt, um Jesus nachzufolgen. Die haben aufgehört, andere Götter zu haben. Es war eine wunderschöne Gemeinschaft. Die haben jeden Tag zusammen Bibel gelesen. Die haben jeden Tag zusammen gebetet. Auf einmal war es nicht nur eine Religion, war nicht nur eine Methode, wie ich Jesus nachfolge. Nein, auf einmal war Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander. Und das macht alles, was Christ bedeutet. Christsein bedeutet. Wisst ihr, was passiert ist danach? Paulus musste gehen. Er ist fast 2 Jahre da geblieben. Das ist sehr lang für Paulus. Irgendwann hat er keine Lust mehr gehabt. Nicht falsch verstehen. Aber seine Berufung war immer eine neue Gemeinde, um weiterzuziehen. Neue Gemeinde weiterzuziehen. Das war, wofür er berufen war von Gott. Und nach 2 Jahren, das ist sehr lang, hat er gesagt, Leute, es ist Zeit zum Gehen für mich. Ihr bleibt hier. Die Gemeinde ist entstanden, ist gegründet. Es funktioniert. Es gab neue Leute, die gepredigt haben, die die Leute geleitet haben, die Gemeinde geleitet haben. Und nach 2 Jahren ist er gegangen. Was denkt ihr, was mit der Gemeinde passiert ist? Paulus war nicht mehr da. Was denkt ihr? Hat es funktioniert? Hat die Gemeinde das erlebt oder überlebt? Ja, der Heilige Geist war doch da. Egal, ob Paulus da ist oder nicht. Der Heilige Geist war da. Und wir können wissen, wir wissen heute, dass die Gemeinde das überlebt hat, dass der Heilige Geist noch am Wirken war, weil wir einen Brief für die Gemeinde haben. Der Epheserbrief. Jahre später, einige Jahre später, haben wir einen Brief in der Bibel. Oder? Ja. Haben wir. Der Epheserbrief. Und den Brief wurde ungefähr 7 bis 10 Jahre später geschrieben. Daher wissen wir vielleicht, die Gemeinde hat das überlebt. Die Gemeinde hat das, hat weitergelebt. Auch wenn die in einer Stadt waren, die sehr kompliziert war, die nicht einfach war für eine christliche Gemeinde. Es war nicht einfach, die wurden verfolgt als Christen. Die wurden wahrscheinlich ausgelacht als Christen. Ephesus war eine Stadt, die komplett auf die Göttin, Artemisa heißt. Und die waren alle aufgerichtet auf die Göttin. Und auf einmal war eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde da, die nicht genau wusste, wo sie hingehört, ob die Juden sind oder Christen, was bedeutet Christ zu sein. Aber die Gemeinde war da und hat es überlebt, auch wenn Paulus nicht mehr da war. Und Paulus hat der Gemeinde einen Brief geschrieben, Jahre später. Was finden wir in dem Brief, Epheserbrief? Wir lesen, keine Angst, wir lesen das nicht komplett durch, aber herzliche Einladung, das zu Hause zu lesen die Woche, weil da finden wir, was genau mit der Gemeinde passiert. Paulus schreibt die Themen, die er besprochen oder anspricht in dem Brief, nicht nur einfach so, sondern weil es tatsächlich er mitbekommen hat, die Gemeinde erlebt auch Schwierigkeiten. Die haben Probleme, deswegen schreibt der Paulus einen Brief an die Gemeinde. Und was spricht er an in dem Brief? Zu einem, die ersten Kapitel vom Brief, er spricht nur über theologische Probleme, theologische Themen. Ein sehr bekannter Vers von Epheserbrief, Kapitel 2. Aus Gnade seid ihr gerettet. Oder? Richtig? Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Danke. Warum hat Paulus das geschrieben? Richtig. Nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden haben gesagt, ja, wir müssen ein Opfer darbringen oder irgendwas machen, um gerettet zu werden. Wir müssen irgendwas leisten. Aber die gute Nachricht, die sie bekommen haben, das Evangelium sagt uns, wir müssen gar nichts machen. Es ist schon alles gemacht in Jesus und durch Jesus. Und Paulus musste das schreiben, weil in der Gemeinde innerhalb von der Gemeinde, das wieder ein Thema war. Wie können wir gerettet werden? Aber nicht nur das. Ein paar Kapitel weiter spricht Paulus, wie wir als Christen leben sollen. Dass wir nicht mehr lügen sollen. Dass wir mehr, keinen Streit mehr haben sollen untereinander. Das passiert hier nicht. Das passiert nur in Ephesus, dass sie streiten, dass sie Probleme haben. Deswegen musste ja Paulus das schreiben. Hier passiert, unter uns passiert sowas nicht. Wir streiten nicht. Wir haben uns alle lieb. Oder? Ja. Meistens. Aber Paulus musste das schreiben, weil innerhalb von der Gemeinde das, genau das ein Problem war. Und wenn wir das weiterlesen, dann spricht Paulus über Ehe, obwohl er ja gar nicht verheiratet war. Aber er muss dazu kommen, dass er schreibt, Leute, wir müssen Respekt voneinander haben in der Ehe. Warum musste das Paulus das schreiben? Weil die Ehe, innerhalb von der Gemeinde gab es Eheprobleme. Das passiert hier nicht. Es war nur für die Gemeinde in Ephesus, keine Angst. Es ist nicht für euch. Aber nicht nur das. Wenn wir das weiterlesen, dann hören wir auf einmal, dass Paulus, auch ohne Kinder, spricht er über Erziehung. Weil die Kinder und die Eltern nicht wussten, wie sollen wir das hinbekommen. Das haben sie damals gefragt. Hier nicht. Erziehung ist gar kein Thema für uns. Das haben wir im Griff, oder? Ja, meistens. Solche Themen, zu einem ganz theologischen Themen, zu anderem ganz praktischen Themen, waren sehr präsent in der Gemeinde. Die Gemeinde hat sie überlebt, gar keine Frage. Die haben Verfolgung überlebt, die haben Schwierigkeiten überlebt. Es gab sehr schwierige Zeiten, aber die haben das überlebt, die haben das geschafft. Aber innerhalb von der Gemeinde gab es Probleme, gab es Schwierigkeiten. Theologisch waren die nicht mehr so sicher über grundlegende Sachen wie die Frage, wie werde ich gerettet, aber auch ganz praktische Sachen. Paulus schreibt sogar Kapitel 4, 5 über angestellt zu sein, Angestellte und Chef zu sein. Über das Thema sprechen wir jetzt nicht, aber der spricht auch drüber, weil er gemerkt hat, wenn die Gemeinde theologische Probleme hat, automatisch werden die auch sehr praktische Probleme haben. Und das ist genauso bei uns. Manchmal fragen wir uns, warum haben wir Probleme innerhalb von der Ehe, in der Erziehung von Kindern, auf der Arbeit, miteinander. Die meisten Probleme, die wir haben, ist, weil wir theologische Fragen nicht verstanden haben und nicht komplett sicher sind, wer Gott ist und wer wir sind. Wenn wir uns bewusst sind, wer Gott ist, dann sind diese Probleme auch mal weg. Aber das müssen wir erkennen. Das war ein Kampf für die Gemeinde in Ephesus und das ist auch ein Kampf für uns. Paulus endet den Brief, Kapitel 6. Er schreibt über die Ausrüstung eines Christens. Und er ermutigt die Gemeinde und sagt, Leute, hört nicht auf, Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben. Egal, welche Schwierigkeiten wir erleben, hey, gib nicht auf, mach weiter. Was mit der Gemeinde passiert ist? Was ist passiert mit der Gemeinde? Was denkt ihr? Wir haben nicht so viel Zeit, schnell. Richtig. Jahre später, So 20 Jahre später wurde nochmal ein Brief für die Gemeinde geschrieben. Offenbarung, Kapitel 2, für die, die eine Bibel dabei haben. Offenbarung, Kapitel 2. Und das möchte ich noch für uns lesen. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibt: Das sagt der, der sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Sehr schwierig, aber das ist gar nicht so kompliziert zu auslegen. Aber wichtig ist für uns Vers 2. Hört mal erstmal zu, was zu der Gemeinde gesagt wird. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und du hast standhaft ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Ist doch schön, oder? Hey, nach einigen Jahren in einer sehr, sehr schwierigen Stadt, wo die Menschen, die Christen auch verfolgt werden, wo die kritisiert werden, wo die ausgelacht werden, weil die an Jesus glauben. Die sind immer noch da als Gemeinde. Und über sie wird gesagt, theologisch sind sie richtig. Die hören ganz genau, wer predigt, was gesagt wird. Und nicht nur das, die sind mutig, auch zu sagen, das stimmt nicht. Das ist gegen das Evangelium, das ist gegen den, was Jesus uns lehrt. Die haben Schweres ertragen müssen. Und der letzte Satz ist für mich, ich hoffe, dass Gott das über mich sagen kann. Du bist nicht müde geworden. Was macht man, wenn man müde ist? Nee, bitte nicht schlafen jetzt. Nicht jetzt. Aber normal, aber zu Hause auf dem Sofa kann man einschlafen, wenn man müde ist. Oder auf der Arbeit, wenn man müde ist, oder in der Schule, da hört man nicht zu, man ist so abwesend. Oder Jungs? In der Schule passiert sowas. Hier nicht. Aber wenn man müde ist, dann hat es auch Auswirkungen auf uns. Und über die Gemeinde wird gesagt, ihr seid nicht müde geworden. Sie waren präsent, sie waren aktiv, sie haben vieles gemacht, die sind treu geblieben, die haben Jesus nachgefolgt. Ich weiß es nicht, aber ich möchte, dass über mich sowas gesagt wird. Ich weiß nicht ihr, aber es ist toll. Ich wünsche mir, so eine Gemeinde, Teil so einer Gemeinde zu sein. Weil es ist alles richtig super, was gesagt wird. Vers 4. Aber, und da haben wir ein göttliches Aber. Gott selbst sagt, alles, was davor gesagt wird oder gesagt wurde, es ist gut und schön, aber. Und was jetzt gesagt wird, ist noch wichtiger, als was davor gesagt wurde. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Boah. Und das ändert alles. Das ändert alles. Vers 5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wisst ihr, wo Ephesus heute ist, zu welchem Land das gehört? Die Türkei. Und wenn Jesus am Ende von diesem Brief sagt, ich werde die Leuchter wegstoßen, wegnehmen, es bedeutet nicht, dass die Gemeinde die Rettung verliert. Es ist gar keine Frage. Es geht nicht um das Heil oder Rettung, sondern um den Einfluss, den die Gemeinde hatte. Die Möglichkeit, ein Zeugnis zu sein. Wenn wir uns überlegen, die Geschichte erzählt uns, dass seit Jahrhunderten, mehrere Jahrhunderte, keine Gemeinde mehr in der Gegend gibt. Die Erfahrung von der Gemeinde in Ephesus sollte uns zum Nachdenken bringen, dass wir vieles richtig machen können, dass wir theologisch richtig liegen können, dass wir praktisch, sehr praktisch, ganz gut sind, dass wir treu am Sonntag in der Gemeinde kommen, dass wir uns hinsitzen, ganz brav im Gottesdienst, dass wir unter der Woche vielleicht alles richtig machen, uns wie Christen verhalten. Aber eine Sache ist wichtiger als das Ganze. Und das ist, was die Gemeinde auch erlebt hat. Sie haben die erste Liebe verloren. Verloren. Es ist nicht eine Entscheidung von einem Tag, die mal verliebt waren, wissen, man verliert die Liebe nicht von heute auf morgen, nicht so wie ein Geldbeutel, der man verliert, die auch war weg. Nein. Was zu der Gemeinde gesagt wird, ist auch für uns, dass wir dran denken, wir können alles oder vieles richtig machen. Aber Jesus nachzufolgen, bedeutet automatisch, ihn zu lieben. Wenn wir vergessen oder vergessen haben, was bedeutet für mich, für uns, ganz persönlich, Jesus zu lieben, dann ist alles egal. Dann ist alles umsonst. Wenn wir am Montag oder den Saal verlassen, wir nach Hause gehen, wir können lieb sein, wir können uns als Christen verhalten, aber bitte vergiss nicht, Jesus zu lieben. Was für dich bedeutet, ihn zu lieben. Die Gemeinde in Ephesus hat es wahrscheinlich vergessen und nie wieder gemacht. Und ich hoffe, dass es das nicht unsere Geschichte wird. Weil wir, wie gesagt, vieles richtig machen können. Aber wenn wir vergessen, ihn zu lieben, dann haben wir alles verloren. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Und daran können wir auch lesen, wie Menschen vor viele, viele Jahren auch dir nachgefolgt sind und an dich geglaubt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, welche Ziege und Momenten sie gehabt haben, wo alles oder vieles gut geklappt hat. Und danke, dass dein Wort nicht verheimlicht oder nicht versteckt, wenn Menschen auch andere Erlebnisse gehabt haben, wo auch leiden mussten, wo sie die Orientierung verloren haben, wo sie vielleicht nicht wussten, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Wir möchten lernen, wenn wir dran lesen, möchten wir lernen, dass wir als Christen, dass wir nicht vergessen, dich zu lieben. Dass wir vieles oder einiges richtig machen können. Aber wir möchten dran denken, immer wieder, dass wir diese Liebe für dich auch weiterführen wollen, dass wir diese Liebe für dich ganz vorsichtig auch beschützen wollen. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist in uns wirkst und dass du uns hilfst, uns zeigst, was es bedeutet, dich zu lieben, auch für uns, für jeden von uns ganz persönlich. Dass du uns hilfst, jeden Tag nicht zu vergessen, wie unser Leben sich verändert, wenn wir dich lieben. Als Christen, als Mitarbeiter in einer Firma, als Studenten, als Teil einer Familie, als Papa, Mama, Ehemann, Ehefrau, wie alles sich verändert, wenn wir dich lieben. Hilf uns dabei. Amen.